24 Gaza people. And now in season 14. Presented by WIG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 14 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by WIG Vienna Insurance Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein neunter Gast in Season 14 ist Martin Börösch. CFO at VBV Gruppe, Drums at CFO Band, Liquid Spirit, denn genau so hat es auf LinkedIn eingegeben. Servus lieber Martin und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Hallo, servus Christian, danke für die Einladung.
Ich freue mich sehr. Wir haben uns das ausgemacht beim Wiener Börsepreis, als wir uns getroffen haben und über einiges aus diesem Podcast-Motto gesprochen haben. Wiener Börse, Sport, Musik und mehr. Zur Musik kommen wir dann noch. Liquid Spirit, wie gesagt, hast du selbst eingegeben. Das wird im Schlussteil unserer Folge sein. Sport ein wenig kurz. Wir haben im Vorfeld, habe ich auch dich befragt, wer Fußball-Europameister wird. Du hast gesagt Österreich, ich Italien. Und im Scherzhaften haben wir gesagt, beide falsch gelegen, aber meins war peinlich, deins nicht.
Ich nehme mal an, du wirst das ehrlicher gemeint haben mit der Schätzung.
Ich habe es ehrlich gemeint und es war lupenrein peinlich dann, wie die Italiener aufgetreten
sind. Ich habe so gehofft, aber ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich damit gerechnet.
Du hast ein Home-Bias-Statement abgegeben. Genau. Gut, lieber Martin, Handelmanns durch, Karriere, Werdegang, Podcast. Ich habe gefunden HTL und dann ein Betriebsinformatik-Studium. Und dann ist es eigentlich relativ rasch losgegangen in der Branche, in der du jetzt tätig bist, eigentlich bei dem Unternehmen, bei dem du jetzt tätig bist. Damals aber unter anderem Namen, reden wir drüber, BVP waren drei
ganz
Buchstaben.
Genau. Ja, bitte das war ganz interessant, wie sich das ergeben hat, weil ich habe damals studiert und während des Studiums ist meine damalige Freundin schwanger geworden und ich habe mehr oder weniger mir irgendetwas suchen müssen, um halt die kommende Familie zu finanzieren und zu erhalten. Und da hat sie zufällig über einen damaligen Studienkollegen, der bei der Vorgründungsgesellschaft gearbeitet hat, das sich ergeben, dass er mich angesprochen hat und gemeint hat, du magst nicht vielleicht auch irgendwo Werkstudententätigkeit da zum Studium ergänzend machen. Und gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Das Thema klingt auch ganz interessant. Das ist eine neue Firma, das waren damals vier Leute, also relativ klein. Und habe dann dort im Juni 1990 als Werkstudent begonnen und habe dann mit relativem Druck das Studium fertig gemacht, war dann Ende 91 fertig damit und habe am 1.1.91 dann in der Firma, damals in der BVB, Pensionskassen AG, fix in einem Anstellungsverhältnis mehr oder weniger begonnen. Und das Interessante ist, dass es doch schon weit über 30 Jahre her ist und mein jetziger Dienstgeber noch immer aus dieser BVB-Pensionskasse, zum Beispiel mittlerweile schon in anderer Form, also ich will jeder andere in der Zwischenzeit, aber noch aus diesem Unternehmen besteht. Das heißt, man kann eigentlich sagen, ich bin seit 30 Jahren oder über 30 Jahren im selben Unternehmen tätig und das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, schon eher was sehr Seltenes.
Ja, es ist beidseitig eine schöne Geschichte. Beidseitig nämlich, ja. Auf Commitment von dir und auch letztendlich Arbeitgeber. Gehen wir diese Zeitreise ein bisschen durch. BVB gibt es ja heute unter diesem Kürzel nicht mehr.
Genau.
Weil es auch ein bisschen eine Geschichtsschreibung von der österreichischen Vorsorgekasse-Geschichte ist. Ja, wie ist das dann weitergegangen? Es hat sich ja in der Banken- und in der Versicherungswirtschaft einiges getan in den 90ern, haben auch im Vorgespräch gehabt auf der Bankenseite, Giro erste, dann die Länderbank, Bank Austria, Zentralsparkasse Geschichte auf der anderen Seite, Versicherungswirtschaft, die Unica und die heutige VIG haben konsolidiert. Was hat das für euch geheißen und was hat das für dich geheißen?
Mhm. Vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Das hat
sehr gerne.
Mit den 90ern natürlich sehr viele Institutionen gegeben, die Pensionskassen gegründet haben. Das
ist ja.
Also damals eine größere Anzahl gegeben, als es heute noch am Markt gibt. Und die waren aber dann nicht alle von Erfolg mehr oder weniger beseelt. Und es kam schon Anfang der 90er zu einer kleinen Konsolidierungswelle. Und es war dann im Jahr 94 der Status, dass es damals eben die BVB gegeben hat unter anderem und auch die VPK gegeben hat, die Vereinigte Pensionskasse, die schon ein Fusionsprodukt aus anderen Pensionskassen war. Und im Zuge der 90er, du hast das angesprochen, es hat da sehr viele Verschiebungen am Banken- und Versicherungssektor gegeben, hatten wir die Situation, dass die BVB und die VPK eine relativ ähnliche Aktionärstruktur gehabt haben. Und im Jahr 2002, wie das BMSVG, hat damals noch ein bisschen anders geheißen, weil da die Selbstständigen noch nicht dabei waren, aber wie das ins Leben gerufen wurde, war uns klar von Seiten der BVB, dass wenn wir in dieses Geschäft einsteigen, das Geschäftsmodell war ja relativ ähnlich dann dem schon etablierten Pensionskassenmodell, ist der Vertriebserfolg über die breite Masse mehr oder weniger nur möglich. Und dann haben wir mit der VPK, dadurch, dass eben wir damit gerechnet haben, wahrscheinlich irgendwann einmal mit der VPK aufgrund der relativ ähnlichen Aktionärstruktur fusioniert zu werden, abgestimmt, dass wir ganz einfach gemeinsam eine Vorsorgekasse gründen und haben dann im Jahr 2002 die VBV Vorsorgekasse ins Leben gerufen. Und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Wir sind dann auch zwei Jahre später tatsächlich fusioniert worden. Das heißt, das, was wir erwartet haben, ist dann eingetreten. Das hat dann zur VBV Pensionskasse geführt. Wir hatten dann zwei Unternehmen, VBV Pensionskasse, VBV Vorsorgekasse. Das haben wir dann im 2006er Jahr noch umstrukturiert und ein Holdingdach. Da kam dann die VBV Betriebliche Altersvorsorge AG dazu. Und das war damals, das war auch ganz interessant, eine der ersten Holdinggesellschaften am österreichischen Bankenversicherungs-, Pensionskassenwesen, wo auch die FMA damals noch nicht so richtig gewusst hat, wie sie mit dem Thema umgehen soll. Das war eine ganz interessante Zeit. Und seit diesem Zeitpunkt steht das, die Gruppe an und für sich in dieser Struktur da, so wie sie 2006 aufgestellt worden ist.
Und das Ganze durchaus erfolgreich, und ich habe dich als Vorstand anmoderiert. Es wurden jetzt mehrere Gesellschaften genannt. Wo genau bist du Vorstand?
Genau, also ich bin in der VBV Betrieblichen Altersvorsorge AG, das ist die Holding, zuständig für den gesamten internen Finanzbereich, nicht fürs Treasury, da haben wir einen eigenen Veranlagungsvorstand. Und in diesem Finanzbereich ist mehr oder weniger Rechnungswesen, Controlling, also die gesamte interne Abwicklung, umfasst dann für die komplette IT und für Prozessmanagement, Betriebsorganisation und mehr oder weniger Innovationen auf der IT-Seite, Digitalisierung, wie auch immer man das jetzt nennen mag.
Jetzt muss ich kurz einhaken bei der IT, sorry, dass ich ins Wort falle, aber ich liebe dieses Thema nämlich selbst, obwohl ich es selber nicht gelernt habe, aber glaube ich ein bisschen einen Zugang zu dem habe. Das Studium Betriebsinformatik hat da schon geholfen, strukturiert zu denken irgendwie, oder?
Ja, ja, schon ein bisschen, wobei natürlich auf der IT-Seite.
Damals haben wir andere Sorgen in der Jugend.
Seit den Ende der 80ern bis jetzt in die 2020er Jahre natürlich sich immens viel getan hat.
Ja, klar. Kannst du selbst, bist du ein ITler eigentlich, der selbst codet oder solche Sachen, oder hast du nur das komplette Prozessverständnis?
Also eher das, also coden selbst, das war damals, habe ich nur prozessuale Programmiersprachen gelernt, weil Betriebsinformatik ist mehr oder weniger ein Doppelstudium aus Betriebswirtschaft und Informatik. Und wir haben damals genauso auch Programmieren gelernt, allerdings in Programmiersprachen, die heute niemand mehr verwendet. Also mit den heutigen Programmierplattformen, wenn du jetzt Java oder so Sachen hernimmst, da weiß ich, dass es es gibt, weiß, was man damit macht, aber könnte das
genau,
selbst
weiß,
nicht machen.
Genau, weiß, was man damit macht. Genau, das ist genau. Das Spannende. Na, da,
aber
danke für den Einwurf auf jeden Fall.
Das Interessante vielleicht, wenn ich da noch ergänzen darf, ist, die Entwicklung mitgemacht zu haben. Also ich habe angefangen, die IT zu kennen oder kennenzulernen, wo gerade der PC kurz davor generiert oder erfunden wurde, das heißt die alten XD-IBM-Maschinen, ohne jetzt Festplattenlaufwerken, wo du mit Floppy Disk, mit 9,5 Zoll Floppy Disk, mit 5,25 Zoll operiert hast. Ne? Und das mitzubegleiten, was sich hier jetzt alles auf der technologischen Entwicklung getan hat bis zum jetzigen Zustand, war schon sehr interessant.
Ja, definitiv. Also ich bin ein großer Fan, wie gesagt, von IT und diesem ganzen Prozessverständnis.
Und das ist ja immer ganz wichtig, und gerade im Bereich der Digitalisierung oder Innovation auch für neue Technologien natürlich immer ein offenes Ohr oder offenes Auge zu haben. Und wir beschäftigen uns zum Beispiel bei uns auch intern natürlich schon auch mit Artificial Intelligence Applikationen.
Wo kann man die ungefähr ansiedeln in so einem Geld? Bereich,
wie ich würde mal sagen, in der Prozessoptimierung, im User Handling.
Okay, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Da gibt es viel Best Practice Einflüsse. Also Digitalisierung liegt auch bei dir,
nehme ich an.
Jetzt habe ich gefragt, IT, du programmierst nicht. Bist du eigentlich Asset Manager jemals gewesen für ein Portfolio? Auch nicht.
Nein.
Aber die Risikosteuerung liegt bei dir.
Ja, da müssen wir vielleicht noch ergänzen, weil
du
hast vorher eingehakt mit der IT. Das war von der Vorstandsfunktion die Holding, was ich zuerst erwähnt habe. Ich habe noch eine zweite Vorstandsfunktion in der Vorsorgekasse. Und in der Vorsorgekasse habe ich unter anderem neben Verwaltung, Recht, auch das Risikomanagement in meinem Verantwortungsbereich. Und hier ist dann der Berührungspunkt ins Asset Management, aber du musst jetzt dafür die Risikosteuerung nicht unbedingt der Asset Manager gewesen sein in deiner Historie, um dort die mehr oder weniger operative Durchführung auch tatsächlich steuern zu können.
Ja, ist vielleicht sogar besser, wenn nicht, kann ich mir durchaus vorstellen, bei diesen Extrempunkten, auf die wir dann noch zu sprechen kommen, wie die Pandemie, da was ich aus meiner Einschätzung jetzt, ist ja alles in deinen Vorstandsbereich gefallen, oder?
Bist du Krisenmanager gewesen? Da war die IT gefordert, da war das Asset Management gefordert, weil oder Risikomanagement gefordert, weil da neben eben dann den Homeoffice mit einem Schlag mehr oder weniger, wo wir den Vorteil gehabt haben, dass wir die technische mehr oder weniger Grundausstattung schon gehabt haben zu dem Zeitpunkt. Wir hatten zwar noch keine Homeoffice-Regelung bei uns in der Gruppe, allerdings wir haben die schon mehr oder weniger evaluiert und waren eben damit beschäftigt, so etwas einmal einführen zu wollen. Und das, was uns damals nur ein bisschen ein Problem gemacht hat, war, dass wir die mobile technische Ausstattung noch nicht gehabt haben. Wir haben dann alle möglichen Notebooks zusammengekauft im 20er Jahr, was irgendwie verfügbar war, dass wir halt alle Mitarbeiter ausstatten. Das ist dann gelungen. Mhm. Und wir haben es dann wirklich in relativ kurzer Zeit geschafft, eben durch eine Krisenmanagementsteuerung, die ein bisschen so an BCM angelehnt war, also Business Continuity Management, den Betrieb eigentlich relativ reibungslos am Laufen zu haben und haben eigentlich dann damals durch diesen kalten Sprung ins Wasser mitbekommen, dass Homeoffice jetzt, vor dem sicherlich viele Manager in der damaligen Zeit irgendwie Bedenken, Vorbehalte, was auch immer gehabt haben, jetzt nicht wirklich irgendetwas Produktivitätshemmendes sein muss, sondern das kann ganz super funktionieren, auch wenn du engagierte Mitarbeiter hast, ob die jetzt im Büro sitzen oder zu Hause sitzen, kann das genauso sehr gut funktionieren und das hat uns in der Pandemie sehr, sehr viel geholfen. Das war der eine Impact auf der technischen Seite und den zweiten Impact natürlich auf der Asset-Seite. Du kannst dich erinnern, im März ging es sehr rasch, sehr stark
ins Büro. Sehr rasch, sehr schnell, da sind wir mal alle vom Schiedsrichterstuhl geflogen, ja.
Genau. Und da sind halt damals Sachen passiert, die waren eigentlich nicht so wirklich rational erklärbar. Ja. Also gerade Technologietitel wie Telekommunikation, die Energiesektoren sind abgestürzt und das hat aber überhaupt keine Berechtigung gehabt. Das waren genau die Sachen, die du ja in dieser Zeit extrem stark gebraucht hast. Und da waren starke Nerven gefordert.
Aber du warst ja bei Lehman auch schon dabei. Das heißt, du kanntest eine so eine Verwerfung. Für viele gab es ja sowas noch nie zuvor, so brutal, so schnell.
Es war interessant, weil nach den 90ern, die 90er waren ja in der Asset Management Entwicklung eigentlich eine relativ angenehme Zeit, kannst du sagen. Und wir hatten dann eigentlich den ersten großen Impact 2008 Lehman. Mhm. Und das war interessant, wir hatten damals eben die Meinung Jahrhundertereignis. Und in den Jahren von 2008 bis jetzt haben wir, glaube ich, 5 Jahrhundertereignisse schon gehabt. Das heißt, dieses Hoffen, dass einmal was passiert und dann lange Zeit nichts mehr passiert, das ist in der heutigen Zeit.
Ja, dann auch durch die Orderlage und diese ganzen schnellen Flash-Crashes, die möglich werden, auch durch die ganzen neuen Marktteilnehmer, die eigentlich das Orderbuch schneller machen. Ja.
Und da ist halt Agilität extrem wichtig.
Richtig, ja.
Das heißt, du musst dich immer auf neue Entwicklungen einstellen und auch schauen, eben dabei zu sein. Und das, denke ich, haben wir in unserer Gruppe in den letzten Jahren eigentlich ganz gut gemacht.
Sehr gut. Jetzt haben wir die ultraschnellen Entscheidungen oder Ereignisse, die uns da quasi wachrütteln in der Früh. So, jetzt haben wir vor wenigen Tagen erst wieder gehabt, -12% im Nickel, -17% in Bitcoin. Mhm. Haben wir auch noch nicht so oft gesehen in den letzten Jahren. Es ist dann eh glimpflich ausgegangen. Kommen wir jetzt zu den Megatrends. Da war ein Megatrend in den 10er Jahren, dass die Zinsen immer mehr gegen Null und dann ins Negative gegangen sind. Ist natürlich super für den Bestand, aber eher blöd fürs Neugeschäft, oder?
Ja, das war richtig. Also bestandstechnisch, dadurch, dass wir ja sehr stark auch in Renten investiert sind und bei uns Tageswertbilanzierung mehr oder weniger das Basisprinzip ist, haben wir natürlich anhand der sinkenden Zinsen in Bezug auf den Bestand in der Entwicklung natürlich sehr gut profitiert.
Ja, klar.
Haben aber das Thema, wie es das du schon angesprochen hast, natürlich bei Neuveranlagung dann nicht wirklich irgendwelche Renditen mehr zusammenbringen zu können. Und haben uns natürlich auch sehr stark mit alternativen Investments beschäftigt.
Soweit man darf, ne?
Genau, soweit es regulatorisch möglich ist, haben wir halt auch unsere Sträuße, die wir ausfechten mit dem einen oder anderen, dass man da vielleicht ein bisschen flexibler wird. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es in einer gewissen Art und Weise umgesetzt, sowohl in der Pensionskasse als in der Vorsorgekasse. Pensionskasse war leichter von der Regulatorik, Pensionskasse, Vorsorgekasse ist ein bisschen schwieriger, aber ist auch gelungen, wo wir dann auch in diesen Jahren, haben wir es rückverfolgt, halbwegs vernünftige Performance-Werte realisieren haben können, trotz jetzt einer negativen Zinslandschaft. Und der Umgang mit den negativen Zinsen, das war schon ganz interessant, weil wir haben uns nicht vorstellen können, dass wir mal in diese Situation kommen, also wirklich Minuszinsen zu haben. Ja. Dass du für Cashbestände bei einer Bank eine Lagergebühr zahlst oder genau. Scherze, das war ein interessanter Aspekt.
Ja, und jetzt, wir sind ja ewig lang dabei und das war wirklich neu. Und dann gibt es jetzt auch eine Generation, die sind damals eingestiegen, kannten Tina, there is no alternative zu Aktien und die kannten Zinsen nicht. Und die lernen jetzt, wie man Anleihe kauft und was Stückzinsen sind. Und so. Ich finde es ja gut, woher soll man es wissen, wenn man es nicht braucht hat, wenn es keinen Sinn gemacht hat. Ihr werdet dann über Laufzeitsteuerung, nehme ich an, kürzer gegangen sein und so weiter. Ja. Lieber Martin, jetzt hätten wir das einmal relativ stark besprochen. Ich habe da noch was Schönes gefunden, nämlich Vorstandsgesellschaft für Zukunftssicherung und Altersvorsorge. Das ist institutsübergreifend, nehme ich an, oder?
Genau. Das ist unser Think Tank, wie wir den so gerne bezeichnen.
Denkwerkstatt,
wo wir uns sektorübergreifend mit der Weiterentwicklung am sozialpolitischen Sektor mit der betrieblichen Altersvorsorge beschäftigen. Da ist also auch Versicherungswirtschaft dabei, Bankenwirtschaft dabei, Asset Manager dabei etc. Also ist das Ziel eben, das bereichsübergreifend zu diskutieren. Und da gibt es einmal im Jahr eine große Veranstaltung in St. Lamprecht. Das hat den Sinn, erstens, weil unser damaliger Gründungsinitiator ein bisschen eine Beziehung zu dem damaligen oder zu dem dortigen Benediktinerstift hatte oder hat. Ja. Und ich habe es dann auch ganz praktikabel gefunden, weil es ist so schwierig zu erreichen von Wien, du brauchst also dort, wenn du normal vernünftig fährst, über 3 Stunden hin, dass wenn wir dort die Veranstaltung machen, du dir sicher sein kannst, dass die Leute auch wirklich dort bleiben. Ja. Und das hat natürlich ganz einen anderen Charakter, jetzt gerade bei so einer Diskussionsplattform, wenn du in der Gruppe bleibst und auch den Abend für Kamingespräche etc. nutzen kannst und wirklich alle noch dabei sind und hat dann natürlich eine ganz andere Qualität in der Diskussion.
Und ist man sich da einig oder gibt es da innerhalb der Konkurrenten natürlich auch andere Sichtweisen, wo die Reise hingehen soll?
Also an und für sich jetzt da in der Grundthematik, dass man eben den kapitalgedeckten oder die kapitalgedeckte Vorsorge ausbauen soll, niemals, um irgendwie jetzt ein Umlageverfahren zu ersetzen. Das ist nie die Idee. Aber der Ausbau als zweites ergänzendes Standbein zu machen, da sind wir uns eigentlich relativ einig.
Ja, und ist da was weitergegangen mit eurer Agenda in den letzten Jahren? Werdet ihr mehr gehört als wir Aktienleute mit der Käst?
Es ist schwierig, weil wir teilweise das Problem haben, dass wir, ich sage es aber provokativ, politisch ein bisschen unter der Wahrnehmungsschwelle laufen. Und das ist eigentlich schade, wenn du läufst und von der politischen Indikation das Thema niemand aufgreift.
Hallo Klimakleber, ne? Die haben jetzt aufgegeben.
Das werden wir nicht machen.
Ich sage
machen,
immer, die fehlen mir irgendwie, weil die haben es wenigstens gesagt. Ich hätte es nicht gemacht und wir haben da vor der Haustür in deine Richtung, wenn du rausschaust, haben wir immer wieder welche gehabt und ich habe das immer wieder verglichen mit meinem Käst-Anliegen. Ich gründe jetzt auch eine Denkwerkstatt, Kapitalmarktstimme, um eben lauter zu werden mit allen möglichen Stakeholdern. Also gerne
vielleicht
auch eure Aussagen. Wir
probieren uns ans Finanzministerium zu kleben.
Genau. So. Ja, warten wir, wer Finanzminister wird und so weiter und so fort. Wiener Börse, Sport, Musik und mehr. Sport erwähne ich noch kurz. Du hast relativ wenig eingegeben über dich auf LinkedIn. Und dann habe ich mal gegoogelt und dann habe ich einen Martin Wörösch gefunden, der sein Leben lang in Burgenland nahe der ungarischen Grenze spielt. Vom Alter her. Mein Jahrgang, das könnte sich ausgehen. Wir sind ungefähr gleich alt, auch wir beide. Aber du bist das nicht.
Nein,
du bist kein ÖFB-Spieler. Nein,
also ich habe niemals Fußball, also dort, wo ich es musste, das war im Turnunterricht in der Schule.
Ja. Also Leibwander als Rekturnen, ne?
Also das Fußballspielen war jetzt da nicht so meine große
Du bist das nicht, haben wir das ausgeschlossen. Genau. Aber Musik. Da reden wir jetzt noch ein ordentliches Zeitl weiter. Liquid Spirit ist in dem Podcast keine unbekannte Band, CFO-Band. Philipp Tüte war zu Gast. Der Walter Ries war zu Gast. Es war zu Gast natürlich der Clemens Eiter, mit dem haben wir dann auch einen Song aufgenommen. Stefan Maxian steht noch aus. Und jetzt bist du da als Drummer von Liquid Spirit.
Genau.
Ich habe es jetzt schon immer wieder anreißen lassen von den Gästen bei deren Auftritt bei mir. Aber erzähl auch du noch kurz, wie bist du zur Band gekommen und was ist die Idee dahinter?
Also das hat sich abgespielt im Jahr 2022 und zwar am CFO-Forum von Business Circle. Das war damals der 19. oder die 19. Veranstaltung und es gibt dort einen kannst du sagen, Stammgastkern. Also es kennt sich dort die Community sehr, sehr, sehr gut und Wir wissen auch einiges über uns im privaten Bereich und ich wusste, dass Walter Lies Bass spielt und Walter wusste, dass ich Schlagzeug spiele. Und dann haben wir so...
War die Rhythmusgruppe schon...
Ja, genau, genau, die Basis, wo wir
geschaffen haben. Die Basis der Groove, ne?
Dass wir grooven. So an der Bar philosophiert, das wäre doch lustig, wenn wir beim 20-jährigen Jubiläum dieser Veranstaltung so mehr oder weniger den Abend mit einer eigenen CFO-Band crashen. Also gerade zum Thema Bass und CFO, so als Musiker, damit man sieht, dass CFOs sind jetzt nicht nur so verstaubte
Zahlmenschen, so komische irgendwie.
Interesse, ja, genau, genau, ja, genau. Und haben dann begonnen auszuschwärmen und sind dann natürlich relativ rasch auf den Clemens Eiter gestoßen, der sich lautstark natürlich öfters bemerkbar macht als Sänger. Das heißt, da hat man gar nicht viel Fragen brauchen
da oder wissen müssen. Da darf man Rampensau sagen. Genau, soll man sogar, genau, glaube ich. Ja, genau. Ja,
aber
ja,
das ist, glaube ich, auch wichtig für einen Sänger. Ja, ja. Also der muss Show abliefern, ja, und das macht er perfekt. Ne?
Ja.
Und dann haben wir die Basis geschaffen und dann haben wir gesagt, um die Band noch zu verkomplettieren, wäre es natürlich ideal, wenn wir noch Gitarre hätten und wenn wir noch Keyboard hätten. Und das ist uns dann auch noch gelungen in weiterer Folge über eben den Philipp Bitte als Keyboarder,
genau,
und den Stefan Maxion als hervorragenden Gitarrist.
Also auch als Leihmusiker von Hauptsache gesund irgendwie. Ne? Genau. Ja, kann man so sagen. Grüße an den Klaus Della Torre an der Stelle. Und Stefan fehlt mir noch im Podcast, aber das holen wir nach. Ja.
Also, und wir haben dann im 22er Jahr einmal so eine Crash-Session gemacht in einem Studio, um einfach auszuprobieren, wie kommen wir überhaupt zusammen, also wie funktioniert die Harmonie in der Band etc. Und das haben wir gemacht und das hat meiner Einschätzung nach super funktioniert.
Das sagen alle, ja.
Alle
sagen,
haben das dann in weiterer, genau, Folge so gesehen. Wir haben also wirklich vom Stand weg sehr, sehr gut harmoniert und haben dann gesagt, also, das lässt sich realisieren, dass wir da einen Überraschungsgig im 23er Jahr machen. Das haben wir dann auch gemacht. Das ist dann ein bisschen durchgesickert am Anfang. Ich kann mich noch gut erinnern, dass da am Anfang so skeptische Blicke gegeben hat unserer Kollegen, die sich gedacht haben, na gut, ja, die werden halt da ein bisschen herumklimpern, ein bisschen herumschreien und das wird's gewesen sein. Ne? Und wie wir dann losgelegt haben, hast du richtig gemerkt, zumindest mein Eindruck, mit denen hätten's nicht gerechnet.
Ja.
Und das war wirklich, wirklich, aus meiner Sicht heraus, wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und wir haben auch wirklich alle begeistern können. Es sind dann, glaube ich, ca. 50 bis 100 CFOs wirklich gesprungen zu unserer Musik. Also das ist wirklich, wirklich seltenheitswert. Und ab dem Zeitpunkt ist es dann eigentlich relativ schön weitergegangen. Und wir haben in der Zwischenzeit mit dieser Bandformation doch so an die 8 Auftritte schon hinter uns gebracht. Und haben jetzt im September auch wieder den nächsten auf dem Schwabeler Greiner Treasury Kongress.
Da werden wir uns treffen. Also die Folge, die wir beide aufnehmen, ich freue mich auch drauf, ja, die wir beide aufnehmen, die wird am 12. August gesendet und am Monat
genau
später,
ein Monat davor.
Summer in Schladming und Liquid Spirit steht am Programm.
Genau, genau, war voriges Jahr auch schon der Fall, da waren wir auch schon im
September dort. Und da werden wir dann schauen, ob wir da aus dem Mischpult was rausholen können. Da bin ich auch technisch sehr, sehr, sehr interessiert. Ich darf ja dort als Podcaster auch sein.
Also die Technik, die wir im vorigen Jahr dort hatten, die war wirklich sehr, sehr gut. Also ich bin da schon guter Dinge.
Ja, dann müssen wir auch was rauskriegen, dass wir dann mit eurer Zustimmung dann einen Mitschnitt einmal machen, weil man hat es immer auf Handys von begeisterten Fans, alles wackelt, aber es klingt halt nicht gut. Es schaut nur leibend aus.
Genau, genau. Und vor allem, du hast es abgeschnitten. Also niemand nimmt dann einen ganzen Song auf, weil er dann so begeistert ist und natürlich auch mit.
Und das mehr Gegröhle aus der Luft drauf. Genau.
Genau.
Also wir müssen mit der Begeisterung umgehen lernen irgendwie. Und Drummer ist natürlich schon eine leibende. In welche Richtung steht euer Programm?
Also, du kannst dich schön abreagieren. Ne? Du kannst uns da irgendwie, vielleicht ein bisschen angespannt, bist ein bisschen stärker draufschlagen, ne? Und du kannst deine Sachen denken. Und das, was ich schön an der Musik finde, ist, dass wenn du dich dann in einer Band damit beschäftigst, du dich auf die Musik konzentrieren musst und damit automatisch alles andere ausblendest. Und zum Abschalten ist das wunderbar.
Kann ich mir vorstellen. Im Vorgespräch, ich habe es schon gehört, aber für die Hörerinnen und Hörer auch noch, deine Trommler. Genese, wie ist das losgegangen vom Little Drummer Boy?
Ganz, ganz lustig in der Entwicklung. Also ich hatte in der HTL-Zeit einen guten Freund in der Schule und der hat zu dem damaligen Zeitpunkt Gitarre gespielt. Und ich bin oft mit ihm zusammengesessen, er hat die Gitarre rausgenommen, hat zum Spielen begonnen, ich bin daneben gesessen, habe in die Luft geschaut. Und man dachte, das ist ein bisschen fad. Und habe dann angefangen, so eigentlich nur intuitiv mitzuklopfen. Einfach nur zuerst am Oberschenkel und dann haben wir gedacht, naja, das klingt nicht einmal so schlecht. Ne? Und haben wir dann ein Tambourin zugelegt, haben wir dann Stick selbst gebastelt, ne? Hab dann auf einen Tambourin herumgeklopft, ne? Also jetzt ohne noch einen professionellen Rebound oder so, einfach nur so Takt. Ne? Und dann haben wir gesehen, das taktmäßig, das passt eigentlich nicht einmal so schlecht. Ne? Und ich hatte davor in meiner Jugendzeit eigentlich immer geplant gehabt oder hätte ich gerne gemacht, Keyboard zu zu lernen. Meine Eltern haben das damals ausgeredet und gesagt, ja, das ist jetzt die Idee. Das interessiert dich nach 2, 3 Jahren nicht mehr. Das ist vielleicht nicht so gut. Ne? Haben wir dann überzeugen lassen. Ne? Und über die Entwicklung dann mit dem Gitarre spielenden Freund und dem Mitklopfen bin ich dann sehr stark in Richtung Schlagzeug gewandert und dann meine Eltern damit konfrontiert. Orgel interessiert mich nicht mehr, ich werde mir jetzt ein Schlagzeug zulegen. Und dann haben meine Eltern gemeint, dann magst du vielleicht nicht doch eine Orgel haben. Also, das ist jetzt
es zu spät. Das war angenehmer für uns. Ne?
Genau. Ja. Hätte weniger Polizeieinsätze
zu Hause verursacht. Genau.
Aber war eine gute Entscheidung. Und ja, ich habe mich dann eigentlich so über die Jahre immer autodidaktisch sehr stark weiterentwickelt und habe eigentlich nie jetzt irgendeine professionelle Schlagzeugschule besucht, habe auch immer in einer Band gespielt. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr viel wert, weil du da jetzt, wenn du alleine spielst, natürlich weniger Motivation hast, als wenn du die gegenseitig motivierst.
Ich glaube, vor allem als Schlagzeuger auch, ne?
Genau. Ich sage alleine, ja, man kann schon mit Kopfhörer und Passivmusik spielen, ja. Geht schon auch, aber schön ist es natürlich schon, wenn du das Ganze jetzt dann mit anderen Menschen machst. Ne?
Hast du ein Vorbild als Drummer?
Nicht wirklich. Also ich bin auch von den Musikinteressen sehr breit aufgestellt. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, eine Musikrichtung, die mir sehr gut gefällt. Rockig ist sicherlich interessant, aber Grooves sind genauso super. Also
jetzt die Frage an einen IT-Menschen in dir noch einmal. Ich bin ja im Synthie-Pop aufgewachsen, bin ja späte 70er, dann die 80er, die große Zeit. Da habe ich mir Keyboards gekauft und eigentlich immer mit Drumcomputer hantiert. Ja, wie geht's dir mit Drumcomputern? Ja, den halt Verstärkung?
Den mag ich gar nicht.
Den magst du nicht. Deswegen hast du beim Jingle den Kopfhörer nicht aufgehabt.
Genau.
Nein, ich kann es nicht anders irgendwie. Ja. Aber ja. Und die Bands, in denen du gespielt hast, rein vom Repertoire her, waren das Coverbands oder hat man da eigene Songs gespielt?
In der Anfangphase haben wir probiert, auch in meiner ersten Band eigene Lieder zu komponieren. Ich habe dann auch in meiner derzeitigen Bandformation, die seit 88
so existiert,
in der gleichen Zusammensetzung.
Wow, schön.
Haben wir auch die eine oder andere Eigenkomposition eingestreut, aber im Wesentlichen haben wir es mit Coverversionen beschäftigt, aber schon mit dem Ziel, hier immer eigene Noten hineinzubringen. Mhm. Also Note jetzt nicht im Sinne von einer Musiknote, sondern einen eigenen Touch in den Song, sodass es jetzt nicht einfach nur eins zu eins nachgespielt ist, sondern du schon in einer gewissen Art und Weise eine kleine Modifikation drinnen hast, die halt für dich unique ist. Mhm. Und das dann halt auf Konzerten präsentiert. Wir haben dann auch also Unterhaltungsband uns teilweise engagiert, wo wir auf Bällen gespielt haben, auf Hochzeiten gespielt haben. Und war immer eigentlich ganz lustig, beides, wobei natürlich die Konzerte jetzt mit Coversongs schon das Interessantere sind, als wenn du jetzt 8, 9 Stunden auf einem Ball spielst oder auf einer Hochzeit spielst.
Ja, weißt, man kann auch sofort connecten
mit dem Publikum. Du bist dann im Mittelpunkt, da bist der Unterhalter im Background und da ist ein Konzert schon was ganz Interessanteres. Und das jetzt überhaupt mit Liquid Spirit, wo du jetzt auch von Basis der Funktion sehr im Zentrum stehst, ganz was anderes.
Warst du eigentlich bei der Namensgebung dabei?
Liquid? Ja,
Liquidität ist natürlich super.
Nach einer der ersten Sessions, oder war der Walter sehr Alter innovativ. Ries,
genau. Ich werde die anderen alle verlinken in den Shownotes.
Wir haben damals nach dieser Session so mal zusammengestanden und gesagt, was ist für ein CVO wichtig? CVO wichtig. Und haben gesagt, die Liquidität sicherzustellen in deinem Job jetzt. Und haben gesagt, das ist einmal ein bezeichnender Punkt, wenn wir da irgendwie Liquid einstreuen.
Ja.
Und der Spirit war natürlich das, dass uns das Musikmachen sehr begeistert, bringt einen gewissen Spirit mit sich und damit waren wir schon bei Liquid Spirit.
Wunderbar. Na, ich freue mich sehr. Du wirst dein eigenes Kit im Kofferraum haben, oder greift man da bei einem?
Ja. Also ich komme auf jeden Fall. Wir kommen alle mit unseren eigenen Instrumenten. Also selbst der Clemens nimmt sein eigenes Mikrofon mit.
Nimmt sein eigenes Mikrofon und seinen eigenen Sarkos.
Die
Rampensau-Sarkos. Ich freue mich da wirklich auch sehr als Gast und vielleicht dränge ich mich bei einer Nummer rein. Wir haben da auch eine Eigenkomposition mit dem Clemens da drauf.
Ja, das wär sicherlich interessant. Ich habe das vorher vorgespielt das klingt wirklich sehr gut.
Das werden wir so einen Take hinkriegen. Ja. Also ich freue mich wirklich riesig auf die Veranstaltung, auch Schwabeleik Rainer haben da ein Riesenprogramm aufgestellt.
Mhm. Mhm.
Bist du auch als Konferenzgast dort?
Ja, ich bin auch Teilnehmer am Panel am Tage des Auftrittes der Band. Am Abend haben wir am Nachmittag ein Panel, Diskussionspanel, wo ich auch dabei bin.
Ja, da werden wir uns mehrfach sehen. Lieber Martin, ich komme zu meinen klassischen Schlussfragen. Du bist 1990 wo angedockt, um zu bleiben. Das weiß man damals noch nicht, aber es dürfte gepasst haben. Hast du irgendeinen Tipp für junge Leute, die sich derzeit noch mit der Berufswahl schwer tun, aber grundsätzlich sagen, ich möchte schon gern was tun und im weitesten Sinne in der Finanzbranche irgendwie andocken? Gibt's da, hast du einen Tipp, wie man das am gescheitersten angeht?
Also ein Tipp, es ist bei den heutigen jungen Mitarbeitern, glaube ich, sehr, sehr stark die Sinnfrage maßgebend. Ja. Das heißt, das, was ich mache, soll einen wirtschaftlichen oder gesamtgesellschaftlichen Sinn ergeben.
Das ist ja bei euch der Fall.
Und das Beispiel. Ist bei uns der Fall. Ja. Ja. Also das ist vielleicht jetzt nicht gerade so die sexy Branche, weil sexy sind halt so jetzt.
Darfst du auch gar nicht, ne?
Internetunternehmen oder was Gott was.
Ne? Sexy hat er die FMA um die Ohren gleich.
Genau, also sexy sind Hallo, wir FMA, jetzt ja. Von dieser Betrachtungsweise nicht, aber wir sind solide, wir sind stabil und wir sind schon auch sehr stark innovativ. Das heißt, du kannst da schon deine Innovationsfreude auch mit einzubringen und ich glaube schon, dass jetzt Mitarbeiter, die bei uns andocken, in einer gewissen Art und Weise in ihrem Spektrum, wo sie tätig sind, was bewegen können. Mhm. Und ich glaube, das ist das Ziel von vielen jungen Menschen heutzutage, eben etwas zu bewegen, etwas zu gestalten. Und ich glaube, da sind wir schon ein richtiger Arbeitgeber, der diese Möglichkeit dazu auch wirklich bietet.
Mir gefällt ja das Wort für die Branche, das Zukunftssicherung, nämlich für unsere gesamte Gesellschaft über eure Vehikel auch sehr, sehr, sehr gut. Okay. Lieber Martin, ich spiele meinen Abspann. Danke für diese tolle halbe Stunde. Hat mir riesig Spaß gemacht. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer hat es gehört. Ich freue mich sehr auf unserem Anführungszeichen Date-Festival in Schladming dann.
Freue ich mich auch schon.
Yes. Und ja, an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Highlight-Folge für mich und ich hoffe auch für euch. Und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Und auch ein herzliches Tschüss von meiner Seite.
Wunderbar. Ciao.